Ja, ihr habt sie gesehen, unsere Gäste. Und sie fragen bei uns nicht nur nach Essen, das kann ich euch versichern. Sie fragen auch nach Jesus. Und ich finde das so toll, weil wenn Menschen, die vorher nie was damit zu tun hatten und fern der Kirche waren, wenn die nach Jesus fragen, dann sind wir gezwungen als Christen, uns Antworten zu überlegen. Und wir haben uns angewöhnt, als Antwort auf die Fragen nach Jesus nicht in den christlichen Traditionen und schon gar nicht in den Traditionen der Gemeinschaft in der evangelischen Kirche rumzustochern, sondern wir entwickeln unsere Antworten aus dem Wort Gottes. Und wir merken, dass wir, wenn wir im Wort Gottes graben und unsere Antworten geben, aus dem Wort Gottes heraus, an Menschen, die das Evangelium gar nicht kennen, dass wir dadurch unglaublich bereichert werden. Wir erleben Christus immer wieder neu dadurch, dass wir Menschen unseren Glauben an Jesus Christus bezeugen können. Und so haben sich einige von denen, die zu uns kommen, auch schon bekehrt. Und ich möchte einfach heute auch mit euch nochmal ins Wort gehen, um auf diese wirklich wichtigen und goldenen Grundlagen zu stoßen, die unseren Glauben an den Herrn Jesus ausmachen. Jesus, das ist unser König, unser Prophet und unser Priester. Also nehmen wir ihn heute in den Fokus und schauen uns diese drei Ämter, diese Rollen einmal genauer an, wie die Bibel sie beschreibt und die Jesus so einzigartig und so konkurrenzlos machen. Jesus ist der treue König. Er ist der wahre Prophet Gottes. Und schließlich ist er der hohe Priester, der sich selbstlos für uns bei Gott einsetzt. Jesus als der treue König, das ist in der ganzen Bibel ein grundlegendes Thema. Von Anfang an lesen wir davon. Gott selbst hat die Nachkommen des Nomadenfürsten Abraham, das Volk Israel, als Retterkönig damals aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Er hat dieses von ihm erwählte Volk nicht sich selbst überlassen. Als sie in die Wüste hinausgezogen sind, hat er das Rote Meer vor ihnen geteilt und sie sind hindurchgezogen. Und er ist ihnen dann als Feuersäule vorangegangen. Dieses Volk, das wäre verloren gewesen, ohne einen König, ohne Regierung, ohne Ordnung. Und diese Regierung, diese Ordnung, die war Gott selbst. Gott persönlich führte sein Volk durch Höhen und Tiefen, durch die Wüste in das versprochene Land. Das Volk vertraute diesem König, der durch Zeichen und durch Wunder seine Stärke bewies. Am Berg Sinai übergab er dem Volk durch Mose Gesetze und schloss mit seinem Volk einen Bund. Und dann im 11. Jahrhundert, das war nach der Richterzeit, da war dem Volk die Herrschaft dieses Gottes nicht mehr gut genug. Man muss es einfach so sagen. Sie wollten nicht mehr Gott haben als König, sondern sie wollten einen menschlichen König. Einen Regenten, wie ihn die alle anderen Völker um sich herum auch hatten. Aber wer könnte so einen königlichen Job kompetent übernehmen? Schwierig. Also wenn schon einen König, dann einen guten König. Der beste König zu biblischen Zeiten, wer war es? Es war David. David ist der Maßstab für das Königtum schlechthin. Aber auch David hatte seine Macken, seine Fehler und seine Sünden. Aber selbst in dunklen und schwierigen Zeiten hat er immer wieder Gott gesucht. Er suchte Gott von ganzem Herzen. Auf lange Sicht braucht man solche Leiter. Leiter wie David, König war, von Gott selbst berufen, eine kluge und mutige Autorität, dem das Volk folgen kann. Diese Sehnsucht nach einem Anführer, nach einem Retterkönig, der alles gut machen wird, das ist etwas, was sich durch die ganze Bibel zieht, wie ein roter Faden. Diese Sehnsucht, die hat Gott immer wieder auch bekräftigt. Er sagte immer wieder, das ist eine gute Sehnsucht, die ihr habt. So einen König, einen Messias, will ich euch senden, der euch endgültig ein für alle Mal rettet. Schauen wir, wie dieses Versprechen eines Retterkönigs sich erfüllt hat. Das erfahren wir hier in diesem Falle von Petrus, der zu Pfingsten diese einprägsame Predigt gehalten hat. Da taucht diese Sehnsucht nach einem Retterkönig aus dem Stamme David wieder auf. Da sagt Petrus, diesen Jesus hat Gott auferweckt von den Toten. Wir sind alle Zeugen davon. Und nun hat Gott ihn auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Messias gemacht. Was sagt Petrus hier im Kern? Petrus betont, er unterstreicht, Jesus ist jener König, auf den alle Jahrhunderte lang gewartet haben. Ja, auf den sogar der König David selbst gewartet hat. Endlich ist er da, der Retterkönig. Im Laufe der Dinge hat Gott viele Dinge versprochen. Er hat sie immer zu 100% eingehalten. Er ist immer und unter allen Umständen treu, kompetent, gut, weise und verlässlich. Auch wenn wir es nicht sind. Und dass Jesus der perfekte König ist, erinnert uns an unsere eigene Situation. Aus Gewohnheit, auch aus eigener Wahl, leben wir oft fern von Gott. Auch wenn wir nicht immer diese kalten Sklavenketten spüren, ohne Jesus bleiben wir Gefangene unter der Diktatur Satans und der Sünde. Gefangene von anderen Menschen, Gefangene von den Meinungen draußen in der Welt, Gefangene von Scham und Schuld, Schwierigkeiten und Problemen. Wir bleiben Gottes Feinde. Und jetzt verstehen wir ein bisschen besser, warum Jesus so unendlich wertvoll ist, weil er der versprochene Retterkönig ist, auf den die Menschen so lange gewartet haben und der uns von diesem allem befreien kann. Jesus ist in die Welt gekommen, um Männer und Frauen aus der Sünde zu befreien und zu Gott, dem Vater, zu bringen. Jesus hat dem Teufel die Stirn geboten mit seinem Opfertod am Kreuz auf Golgatha. In seiner Auferstehung hat er das Böse und die Sünde besiegt. Die Welt findet nur in Jesus ihre Rettung. Er ist der König. Er ist die Autorität, auch wenn viele Autoritäten Anspruch auf unser Leben erheben. Heute, in diesem Moment, an diesem Tag, thront Jesus auf Gottes königlichem Ehrenplatz. Jetzt, in diesem Moment, leitet und beschützt er alle, die sich ihm anvertraut haben. Was für eine Sicherheit. Und eines Tages, da kommt unser König wieder, der große Retterkönig, für den finalen Sieg. Und dann dürfen wir für immer bei ihm sein. Das ist der große Rahmen, die große Geschichte deines und meines Lebens. Er gibt unserem Leben einen Sinn. Oder suchst du gerade nach Gott, dann halte dir vor Augen. Du wirst ihn nur in Jesus finden. Er tritt mit einem klaren Anspruch auf. Jesus sagt, ich bin der König. Die Frage an dich, willst du das runterspielen oder willst du ihn persönlich kennenlernen? So wie er wirklich ist, mit Kraft und Liebe kann er dein Schicksal zum Guten wenden. Falls du hingegen schon länger Christ bist, und ich bin sicher, das sind die meisten hier im Raum, dann frage ich dich, wo ist deine Freude in Jesus geblieben? Ist sie noch da? Ist sie noch lebendig? Wo ist deine Loyalität, dein Gehorsam Jesus gegenüber? Dienst du ihm noch? Jesus will dein König sein, nicht eine Randfigur deiner kirchlichen Praxis. Ist deine Liebe zu Jesus vielleicht ein bisschen abgeflacht? Dann solltest du dich ihm wieder neu und vertrauensvoll in die Arme werfen, ihm wieder neu und mutig folgen. Nicht, weil du so mutig bist, sondern weil er der König ist. Vertrau dich ihm wieder an und stell ihn erneut in das Zentrum deines Lebens. Jesus hat noch eine zweite Rolle, ein zweites Amt. Das kommt uns auch sehr zugute. Er ist der Prophet Gottes. Das ist ja manchmal etwas rätselhaft, wenn wir das so ausdrücken. Wir können mal in eine Fußgängerzone gehen und die Leute mal fragen, was sie sich unter einem Propheten vorstellen. Hier auf dem Marktplatz mal eine Umfrage machen mit dem Kassettenrekorder oder einem Aufnahmegerät und fragen, Entschuldigung, was fällt Ihnen ein bei dem Wort Prophet? Ich wette, mindestens die Hälfte der Leute, die wir da ansprechen können, werden sagen, Mohammed ist der Prophet. Ja, gut. Es wird auch der eine oder andere sagen, ein Prophet, das ist jemand, der kann die Zukunft voraussehen. Also die Bibel wird Mohammed nicht als Propheten anerkennen. Und nein, Propheten können auch nicht von sich aus die Zukunft voraussehen. Nach dem Alten Testament teilte Gott sich durch seine Propheten mit. Er teilte seinen Willen mit. Aber was war die Hauptaufgabe des Propheten? Ein echter Prophet, von Gott beauftragt, der sollte den Menschen den Willen Gottes kundtun und ihnen sagen, was Sache ist, damit Gott sich selbst offenbaren kann. Denn wir haben einen Gott, der sich nicht versteckt. Gott, und das ist das Wunderbare an ihm, ist einer, der sich offen zeigt, der sich uns präsentieren will, der sich uns mitteilen will. Er ist nicht stumm. Gott ist nicht unerreichbar. Er teilt sich auf verständliche Art und Weise mit. Eine Mitteilung von Gott erkennen wir daran, dass jedes Kind sie verstehen könnte. Vom Heiligen Geist vermittelt, gibt er uns sein Wort. Das bedeutet aber auch, die Wahrheit, die finden wir nicht in uns selber. Wir sind darauf angewiesen, dass sie uns mitgeteilt wird. Ich kann so viel Yoga machen, wie ich will. Ich kann auch einen Haufen Selbsthilfebücher lesen, wie ich möchte. Ich kann stundenlang Google fragen, hilft alles nichts. Du bist auf Gott angewiesen, wenn du die Wahrheit finden willst. Gottes Propheten haben nie nur irgendwelche Informationen weitergegeben. Alles, was Gott offenbart, soll uns dazu bringen, dass wir ihn als Person besser kennenlernen. Dass wir ihn mehr lieben. Das heißt, mein Wissen von Gott und meine Liebe zu Gott gehören immer zusammen. Gottes Propheten im Alten Testament waren die Botschafter seiner Wahrheit. Aber die beste und endgültige Offenbarung von diesem Gott, der sich uns kenntlich macht, die sollte noch kommen. Ein zweiter Text, in den ich euch mit hineinnehmen möchte, den finden wir in Hebräerbrief im ersten Kapitel, die ersten drei Verse. Da heißt es, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit des Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Die großen Propheten von damals sagten schon einen ultimativen Propheten, einen ultimativen Botschafter Gottes voraus, die perfekte Offenbarung Gottes. Schließlich kam er, Jesus. Jesus kam in diese Welt. Er lebt in der Kraft von Gottes Geist. Er gehorcht in allen Dingen Gottes Wort. Er verkündigte Gottes Gnade und Gottes Wahrheit. Und er erklärte es. Und dann beauftragte er seine Apostel mit zwei Dingen. Und ich glaube, dieser Auftrag gilt bis heute. Erstens, seine Gemeinde in der Gnade und Wahrheit zu stärken und zweitens der Welt Gottes Gnade und Wahrheit weiterzugeben. Liebe Christen, ihr seid als Botschafter eingesetzt und ihr sollt von euch weg auf Jesus weisen. Eure Nachbarn, eure Freunde, eure Kollegen, die sollen ja nicht verstehen, wie toll eure Gemeinde ist oder wie toll ihr seid, sondern wie großartig Jesus Christus unser Herr ist. Und das ist der Knackpunkt. Jesus ist der wahre Prophet und Gottes finale Offenbarung schlechthin. Er will Gottes Wahrheit auf unser Leben anwenden und uns verändern, uns helfen, uns lehren, uns korrigieren und uns wachsen lassen. Was heißt das praktisch, wenn Jesus der wahre Prophet Gottes ist? Wir sind eine Gemeinschaft von Lernenden und von Botschaftern zugleich. Alle Aktivitäten, die wir als Gemeinschaft unternehmen, und es gibt ja hier einen langen, wunderbaren Veranstaltungskalender, aber überall da, wo du einbezogen bist in diese Unternehmen, soll es dazu dienen, dass du als Nachfolgerin, als Nachfolger von Jesus wächst. Deshalb, wenn du kannst, besuche regelmäßig die Gottesdienste. Versieh deinen Dienst in der Gemeinschaft treu. Sei präsent in den Hauskreisen. Ihr habt ja auch zwei Hauskreise, ne? Und in den Bibelstunden. Sie sollen dienen, dass wir in der Jüngerschaft gemeinsam, miteinander vorankommen. Für die Sonntage, das haben wir vielen empfohlen, auch bei uns, die haben sich ein Notizbuch gekauft. Und jetzt machen sie sich Notizen zum Bibeltext, zu dem gepredigt wurde. Sie schreiben ihre Kerngedanken auf, die Kerngedanken der Predigt und das, was ihnen dazu einfällt. Sie schreiben auf, wofür sie beten können. Und sie halten fest, ganz konkret, was sie mit der Gnade Gottes praktisch tun möchten in der darauf folgenden Woche. Jedes Mal, wenn du Bibel liest, bete vorher, dass der Herr dein Herz weit macht. Bete, dass deine Liebe zu ihm wächst. Jesus, der wahre Prophet, ist Gottes offenbartes Wort. Meine Frage an dich, was möchtest du im nächsten Monat konkret tun, um in Gottes Wahrheit zu wachsen? Wer in deinem Umfeld müsste demnächst einmal von Jesus Christus hören? Bete für Mut und bete für konkrete Gelegenheiten. Es ist noch ein drittes, ein letztes Amt. Eine Rolle, mit der uns Jesus dient. Wir bleiben weiter im Hebräerbrief und blättern ins 4. Kapitel, ab Vers 14, da lesen wir, weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Allerhöchsten durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Da sehen wir, Jesus Christus ist der perfekte hohe Priester, der sich treu und selbstlos für uns einsetzt. Zur Zeit des Alten Testamentes gerieten die gläubigen Israeliten regelmäßig in ein ehrfürchtiges Staunen, dann, wenn sie Gott um Vergebung baten. Und das hatte ein bestimmtes Ritual. Es war ein existenzielles Erlebnis. Zuerst suchten sie aus ihrer Herde ein Tier aus, ein Tier, das ohne jeden Fehler war. Dann brachten sie das Tier zum Heiligtum. Auf dem Weg überlegten sie, wie sie dem Priester ihre Schuld, diese eine Sünde, die ihnen vielleicht auch wirklich leid tat, und wie sie das erklären konnten. Auch wenn sie die Sache schon in Ordnung gebracht hatte, sie wussten, sie hatten gegen Gottes Gebote verstoßen. Sie hatten gegen Gott gesündigt. Sie brauchten Vergebung von diesem reinen, heiligen, gerechten Gott. Der hohe Priester, der hörte ihnen aufmerksam zu. Er war verständnisvoll, er untersuchte das Tier, ob es ohne Fehl war. Und dann legte der Sünder die Hand auf den Kopf des Tieres. Ein letztes Mal fühlt man das warme Fell des Tieres zwischen den Fingern. Die Priester bereiteten das Tier zu, besprengten den Altar mit seinem Blut, verbrannten das Opfer zur Vergebung der Schuld. Und während der Rauch aufstieg, murmelten der Mann oder die Frau vor sich hin: an meiner Stelle, für mich, an meiner Stelle, für mich. Danach trug man die Asche vom Altar raus aus dem Lager, als ob man sagen wollte: schau, deine Sünden, sie sind fort, sie sind weg, sie sind nicht mehr da. Und der hohe Priester kam und überbrachte die Botschaft: mein Lieber, meine Liebe, der Herr hat deine Schuld und deine Scham vor Gott weggenommen. Deine Schuld ist gesühnt. Gott hat dir vergeben, zweifle nicht. Er steht zu seinem Wort. Das brachte einen zum Staunen. Das ließ das Herz schneller schlagen. Gottes Wort erinnert uns damit an feste Wahrheiten. Ich selbst kann nicht die Lösung meiner Probleme sein. Das Ganze war eine vorläufige Lösung. Zur damaligen Zeit waren es vergleichsweise ärmliche und symbolische Opfer im Vergleich zu dem einen perfekten und gerechten Opfer, das wirklich alles verändert. Deshalb ist uns Jesus so kostbar. Er ist der perfekte Mittler. Als echter Mensch, als echter, hundertprozentiger Mensch vertritt er uns, die wir ohne Hoffnung waren. Und als ewiger Gottessohn, als von Ewigkeit her wahrer Gott, vertritt er Gott, den Vater, gegen den wir rebelliert haben. Und das ist noch nicht alles. Jesus ist der perfekte hohe Priester. Er hat sich selbst aber auch zum Opfer ohne Fehler gemacht, das ein für alle Mal die Sünde der Welt tilgen kann. Das ist der einzige Weg zu einer ewigen Hoffnung. Er ist unser Zugang zur Gemeinschaft mit Gott. In Jesus haben wir eine nicht endende Quelle der Vergebung. In Jesus haben wir einen echten Grund zum ehrfürchtigen Staunen. Meine Frage an dich: Suchst du Gerechtigkeit? Suchst du Sinn für dein Leben? Suchst du tiefe Vergebung? Dann wirst du sie nur in Jesus finden. Er ist einzigartig. Er ist konkurrenzlos einzigartig. Bist du ein Kind Gottes? Dann halte jeden Tag an Jesus fest und sag ihm, dass er dein Herr, dein König, dein Prophet ist, dein Hohepriester. Viele Menschen suchen doch etwas, was sie verändert, was ihnen Richtung gibt. Jemand, der sie annimmt, wie sie sind, aber doch nicht so lässt, wie sie sind. Gott ist nicht etwas Fernes oder Unbekanntes. Gott hat sich objektiv und zu allen Zeiten in Jesus Christus offenbart. Deshalb ist das Leben für uns mehr als schlafen, aufstehen, essen, arbeiten, Fernsehen und dann wieder alles von vorne. Unser Leben ist mehr. Jesus ist für uns Quelle und Ziel des Lebens. Für ihn leben wir, von ihm leben wir, durch ihn leben wir. Er gibt unserem Leben Sinn. Er ist derjenige, auf den wir alle anderen hinweisen wollen. Egal, was du mitschleppst durch dein Leben, durch deine Vergangenheit, egal, was dir Mühe macht, egal, welche Scham und welche Schuld dich verfolgt, Jesu Opfer reicht aus. Komm zu Jesus, lass dir helfen, lass dich leiten, lass dich verändern, lass dich retten, denn Jesus ist der ultimative König, Prophet und Priester von Gott für dich und für mich. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke dir, dass du dein Heil so wunderbar vorbereitet hast und dass du es einem jeden von uns anbietest, dass du uns deinen Sohn geschickt hast als König, als Prophet und als Priester. Dein Sohn hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wir sehen durch Jesus direkt in dein liebendes Herz. Aber wir sehen auch, wie heilig du bist. Wir sehen auch, wie freundlich du bist. Und durch Jesus dürfen wir vor deinen Thron kommen und dürfen unsere Knie beugen. Und wir dürfen dich anbeten und wir dürfen dich bitten, dass du im Zentrum unseres Lebens stehst, dass du das bestimmst, was wir jeden Tag von morgens bis abends tun, weil du unser König bist, weil du unser Herr bist. Und so dürfen wir dich auch heute bitten. Kehr du bei uns ein, sei du uns nahe, geh du uns voran, sei du unser guter Gott. Ich danke dir dafür. Amen.